Guten Morgen. Ihr habt schöne Hände. Genau, während des Lobpreises hat man die vielleicht hier und da gesehen. Ja, und unsere Gemeinde hat schöne Werte. Und ich mache heute nochmal weiter in unseren Werten. Ich habe dir nochmal mitgebracht, diesmal machen wir auch kein Quiz, ich möchte es uns nur nochmal in Erinnerung bringen und ihr dürft sie gern, genau. Angefangen hat Martin mit, wir sind wertschätzend und ermutigend, und da ging es so ein bisschen darum, dass das manchmal auch anstrengend ist und dass es auch was braucht von unserer Seite. Das nächste, was kam, da habe ich was gesagt darüber, dass wir Gastgeber sind und dass wir nicht nur als Platzhalter hier sozusagen oder als Publikum im Gottesdienst sind, sondern dass jeder von uns Teil dieser Gemeinde ist oder wenn er Teil dieser Gemeinde ist, sich auch entsprechend fühlt und verhält. Das dritte war dann letzte Woche, wir leben als Familie, wo wir ein bisschen gehört haben, wie das Miteinander so funktionieren kann und soll. Dann gibt es noch drei Werte, die wir in dieser Reihe jetzt vorerst nicht ansprechen. Ich weiß nicht, was dann nächste Woche kommt. Wir wollen das Beste geben. Das heißt, dass wir nicht nur irgendwie Dienst nach Vorschrift machen, dass wir nicht nur locker flockig unser Leben führen, sondern dass wir uns anstrengen in dem, was wir tun, dass wir unser Bestes geben, dass wir sagen, für Jesus ist das Beste gut genug. Wir verpacken eine zeitlose Botschaft in zeitgemäße Formen. Da geht es darum, dass wir sagen, die Botschaft ist dieselbe. Und an dieser Botschaft, da werden wir heute ein bisschen was drüber hören, da können wir auch nichts ändern, da wollen wir auch nichts ändern. Aber die Verpackung, die soll ruhig so sein, dass sie den Menschen von heute attraktiv erscheint oder dass sie, nicht nur, dass sie erscheint, sondern dass sie merken, dass sie attraktiv ist und dass die Verpackung drumherum die Leute nicht davon abhält, die Botschaft zu hören. Und dann, wir rechnen mit dem Übernatürlichen, wir rechnen damit, dass Gott redet, wir rechnen damit, dass Gott heilt. Wir haben das in dieser Lobpreiszeit uns so deutlich vor Augen geführt. Und ich möchte euch ermutigen, lasst euch nichts anderes einreden, lasst euch auch nicht entmutigen. Bleibt einfach dran, rechnet damit, dass Gott redet, rechnet damit, dass Gott wirkt, rechnet damit, dass Gott Situationen verändert. Das passiert nicht, manchmal passiert es nicht dadurch, dass Gott einfach übernatürlich mit dem Finger schnippt und dann ist plötzlich alles anders. Manchmal benutzt er uns dazu und manchmal ist nicht nur Wertschätzung und Ermutigung anstrengend, sondern manchmal ist auch Veränderung anstrengend. Manchmal müssen wir über unseren eigenen Schatten springen. Aber wir glauben, dass Gott wirkt und dass es keine Situationen gibt, die für ihn unlösbar sind. Gott ist größer. So, und jetzt, ich hoffe, dass ihr gemerkt habt, welcher Wert noch fehlt. Den werden wir uns heute anschauen. Wir lieben und ehren Gott und sein Wort. Und heute geht es um den letzten Teil und diesmal auch weniger um das Lieben, sondern um das Ehren. Es geht um Gottes Wort. Und mir war das einfach wichtig, diesen Wert in diese Reihe nochmal mit dazu zu packen. Und dann habe ich mir gedacht, da habe ich ja schon zweimal drüber gepredigt. Da recyceln wir die alte Predigt und machen die mal neu. Und da habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Ich habe festgestellt, Da muss ich ganz neu graben und ich predige jetzt ja schon eine Weile und bin auch schon eine ganze Weile im Wort Gottes unterwegs und lese da ganz viel. Und ich habe festgestellt, manches, das nimmt man so für selbstverständlich hin. Und bei mir ging es so, als ich dann angefangen habe, mich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, da habe ich mir gedacht, also wir verstehen das so, einfach damit es schon mal klar ist, das Wort Gottes ist die Schrift, ist die Bibel. Und vielleicht sagst du jetzt, ja klar, was soll das sonst sein? Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen und habe die Bibelstellen dazu gelesen und habe gedacht, das ist schon richtig. Also nicht, dass ihr denkt, wir lehren da irgendwelche falschen Dinge. Aber das ist mir aufgefallen, 80-90% der Bibelstellen, die du in der Bibel findest, wo um das Wort Gottes oder Wort des Herrn, wie es manchmal heißt, gesagt wird, da geht es gar nicht um die Schrift. Und ich möchte dich da ein bisschen reinnehmen in diesen Prozess. Und jetzt, ihr wisst ja schon, ich habe so ein bisschen eine Lehrerader und ich hoffe, dass ihr das heute aushaltet. Wir werden heute viele Bibelstellen miteinander anschauen. So, die erste Frage, die ich uns stellen möchte, ist, was ist Gottes Wort? Und wir werden das jetzt in verschiedenen Aspekten uns anschauen. Zunächst mal, was du ganz, ganz grundlegend in der Bibel immer wieder findest, Wort Gottes ist Reden Gottes. Also mit Wort ist natürlich nicht das grammatikalische Wort gemeint, das ist, denke ich, auch klar, sondern das ist die Grundbedeutung des Reden Gottes. So, wenn in der Bibel vom Wort Gottes die Rede ist, dann ist es ganz, ganz oft entweder die Kernbedeutung oder es schwingt so mit, dass Gott redet. Und ich habe euch ein Beispiel mitgebracht, da könnte man jetzt keine Ahnung, wie viele Bibelstellen dazu sich anschauen. 1. Mose 15, Vers 1. Einige Zeit danach erging das Wort des Herrn an Abram und er empfing eine Offenbarung und der Herr sagte zu ihm, hab keine Angst, Abram, ich bin dein Schutz, du sollst reich belohnt werden. Die Botschaft und die Situation ist jetzt eigentlich nicht so furchtbar relevant. Was wichtig ist für uns ist, da ist ein Mann, Abram, der hat keine Kinder, ich denke, das wissen wir. Er bekommt dann von Gott irgendwann diese Verheißung, dass Gott ihm einen Sohn schenken wird. Gott ändert seinen Namen in Abraham. Aber hier ist einfach ein Mann, der ein Problem hat und dem dieses Problem auf dem Herzen liegt und Gott redet zu ihm. Und das bezeichnet dieser Vers als Wort Gottes. Das Wort Gottes erging an Abraham. So, Gott hat zu Abraham geredet. Und ich möchte dich ermutigen, rechne damit, wir rechnen mit dem Übernatürlichen, dass Gott redet, dass das Wort Gottes an dich ergeht. In diesem Fall war das nur für Abraham. Er hat das Wort empfangen, weil es für ihn persönlich wichtig war. Hab keine Angst. Ich bin dein Schatz. Ich bin deine Belohnung. Ja, könnt auch sagen, ich bin alles, was du brauchst. Gott redet zu ihm, Gott geht auf seine Situation ein. Rechne damit, dass Gott das bei dir tut, ein persönliches Reden. Das zweite fällt eigentlich noch in die gleiche Kategorie, aber da redet Gott nicht mehr ein persönliches Wort, sondern er redet ein Wort, damit es weitergegeben wird an andere und wir nennen das Prophetie. Ein Beispiel davon finden wir in Jeremia 1, die Verse 1 und 2. Nochmal, die Botschaft selber ist ja nicht das Entscheidende, was ich einfach möchte, dass wir wahrnehmen, ist, wie die Bibel Wort Gottes gebraucht. In diesem Buch ist aufgeschrieben, was Jeremia verkündet und erlebt hat. Das Wort des Herrn erging zum ersten Mal an ihn im 13. Regierungsjahr des Königs Joschia von Juda, des Sohnes Amons. So, in diesem Vers steht jetzt noch nichts drin, warum das jetzt Prophetie ist. Für manchen hört sich das jetzt vielleicht genau gleich an wie beim Abraham. Aber bei Jeremia war es eindeutig so, dass Jeremia Worte bekommen hat, die nicht für ihn waren. Manche waren für ihn, aber die allermeisten waren dazu gedacht, dass er sie weitergibt. An die Herrschenden in Israel, an irgendwelche Völker drumherum. So, Gott hat durch Jeremia zu anderen geredet. Gott hat eine Botschaft für andere gehabt. Auch hier wieder die Grundbedeutung, ist klar, das Wort Gottes, Gott redet. Aber in dem Fall ist es nicht für den, der das Reden empfängt, sondern es ist zum Weitergeben gedacht. Und auch da möchte ich sagen, rechne damit. Rechne damit, dass Gott zu dir redet und dich gebraucht, um anderen Menschen was weiterzugeben. Und da dürfen wir lernen. Manchmal hören wir vielleicht auch schlecht oder falsch. Das ist in Ordnung, das dürfen wir tun. Im Neuen Testament werden Propheten nicht mehr gesteinigt. Dann kommt das nächste, wo Gott redet. Und wenn du willst, ist es so etwas Ähnliches wie Prophetie. Und das ist das, was ihr gerade jetzt erlebt. Nämlich, dass jemand predigt. Ein Beispiel dazu, da kannst du im Neuen Testament ganz, ganz viel anschauen, vor allem in der Apostelgeschichte, ist Apostelgeschichte 13, Vers 5. Als sie in Salamis angekommen waren, verkündeten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Sie verkündeten das Wort Gottes. Da kannst du jetzt sagen, naja, die haben aus der Bibel gepredigt. Das kann schon sein. Und vermutlich haben die das auch gemacht. Aber wenn du die Predigten siehst, die aufgeschrieben sind von Petrus, von Paulus, dann stellst du fest, dass das zum Teil eben auch nicht so war, so hier habe ich einen Bibeltext und jetzt erkläre ich euch den, sondern das war ganz, ganz oft einfach eine Botschaft und dann kamen Bibeltexte vielleicht zwischendrin als Bestätigung dafür. Wie auch immer, es geht hier um Verkündigung, es geht um Paulus geht irgendwo hin, er sagt ihnen das, was Gott ihm aufs Herz gegeben hat. Das ist nicht Prophetie in dem Sinn, sondern da geht es um eine allgemeine Botschaft. Da geht es um, das ist die Botschaft Gottes für euch. Und in dem Fall hat er vermutlich einfach auch gepredigt, Jesus ist gekommen, für unsere Sünden gestorben, wir können ewiges Leben haben in ihm und so weiter und so fort. Das Evangelium, die ganze Botschaft, die wir so finden in der Bibel. Und vor allem im Neuen Testament, wenn du da was liest vom Wort Gottes, dann stellst du fest, da ist typischerweise weniger die Bibel selber gemeint, die gab es in dieser Form damals ja auch noch nicht, aber in den allermeisten Fällen ist es einfach die Verkündigung, die natürlich, und das sagt Paulus auch, dass die Verkündigung aus dem Wort Gottes kommt. Und da merken wir schon, da gibt es eigentlich nochmal eine Ebene, nämlich genau die, die wir ursprünglich so auch mit diesem Wort im Sinn hatten. Und bevor wir zu diesem letzten Teil kommen, zur Bibel selber, gibt es noch natürlich einen wichtigen Punkt, der auch Wort Gottes ist, nämlich Jesus selber. Johannes 1, Vers 14, das Wort, steht zwar nicht das Wort Gottes, aber ist klar, das Wort Gottes ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. So, Jesus ist das personifizierte Wort Gottes. Wenn davon geredet wird, dass Gott diese Welt gemacht hat durch sein Wort, dann ist da auch Jesus mitbeteiligt. Und dann heißt es, und der Geist Gottes schwebt über den Wassern und da hast du wieder die ganze Dreieinigkeit selbst in der Schöpfung schon miteinander am Werk. Dazu möchte ich gar nicht so furchtbar viel sagen. Ich wollte es bloß, damit es klar ist und damit wir da nicht irgendwie auf Irrwege kommen, diese Breite auch der Bedeutungen von Wort Gottes uns nochmal in Erinnerung rufen. Das ist für mich im Übrigen immer, ich plaudere jetzt da mal ganz kurz aus dem Nähkästchen, immer wieder so was, wo ich versuche, wie sagt man auf Deutsch, open mind, also einfach offen zu sein, für Korrektur, für Dinge, die mich versuchen vielleicht aus der Bahn zu werfen oder so. Ich lese irgendwas, ich höre irgendwas oder sehe irgendwas und denke mir, kann das wahr sein? Und ich finde es wichtig, dass wir nicht hergehen und sagen, ja, das ist alles Käse und wir lehnen das ab, sondern dass wir uns damit auseinandersetzen womöglich und dass wir feststellen, ja, das ist tatsächlich Käse und es gibt viel Käse auf dieser Welt. Oder dass ich feststelle, es stimmt, ich habe jahrelang, jahrzehntelang vielleicht Dinge so gesehen und vielleicht muss man es nochmal genauer anschauen und dann dürfen wir anfangen, im Wort zu graben. Und da geht es mir weniger darum, manche Leute, die graben im Wort und sagen dann, ja, und jetzt habe ich eine Wahrheit gefunden, die ist seit 2000 Jahren unbekannt gewesen und ich habe es jetzt gefunden, weil ich so tief gegraben habe. Da wäre ich immer sehr, sehr vorsichtig. Wenn in 2000 Jahren keiner der Diener Gottes diese Wahrheit gefunden hat, dann ist es vielleicht keine Wahrheit. Aber gut, aber dann graben wir nach und dann schauen wir, ist das wahr? Kann das sein? Habe ich da vielleicht was falsch verstanden? Habe ich da vielleicht irgendwie, ich bin irgendwann mal so gelehrt worden und ich habe das nie in Frage gestellt. Und ja, wir sollten und wir dürfen das, was von der Kanzel, auch wenn es bloß so ein Tisch ist, gepredigt wird, in Frage stellen. Und wir dürfen darüber nachdenken und ich bitte euch, das zu tun. Wir haben bei uns in der Kleingruppe, übrigens, es gibt demnächst wieder Kleingruppen, wir nerven euch jetzt wieder so lange, bis sich alle angemeldet haben. Wir haben bei uns in der Kleingruppe eine Kleingruppe gehabt, wo ich nicht dabei war. Und das hat mir so gut getan, es hat einfach nicht richtig funktioniert. Und sie haben nicht die richtigen Antworten gefunden, wenn nicht der große Prediger das weiß. Das ist nicht das, was wir wollen. Was wir wollen, ist, dass jeder von euch geistlich so fit wird, dass er oder sie Antworten finden kann im Wort Gottes. Dass ihr nicht abhängig seid davon, dass irgendjemand euch die Wahrheit vorkaut. Und da würde ich euch wirklich ermutigen, investiert da Zeit rein, dass ihr unabhängig werdet von uns. Jetzt schneide ich mir selber den Ast ab oder säge den Ast ab, auf dem ich sitze, aber ich habe da gar keine Angst, weil das ist so, wie Gemeinde gebaut werden soll. Wir hätten noch einen Wert vielleicht dazu nehmen können, der heißt, wir sind mündige Christen oder irgendwie sowas, weil das ist schon unser Ziel. Und das habt ihr hoffentlich ja auch schon gemerkt, dass es in diese Richtung bei uns geht. Aber jetzt komme ich zu diesem fünften Punkt, was wir mit Wort Gottes oft so verbinden und auch landläufig, wenn wir von Wort Gottes reden, denken ganz, ganz viele Leute natürlich sofort an die Bibel. Und ja, ich habe das gerade vorher schon gesagt, Paulus sagt es mal, ich hätte die Bibelstelle hier auch noch aufnehmen können, aber ich sage es euch einfach so, wo Paulus sagt, hat er so eine Kette von verschiedenen Dingen und er sagt er ganz zum Schluss, und die Predigt kommt aus dem Wort Gottes. Und damit meint er, und jetzt müssen wir wieder ein bisschen vorsichtig sein, jetzt können wir natürlich sagen, ja natürlich, die Predigt muss aus der Bibel kommen. Ja, das ist richtig. Aber sie kommt eben nicht nur aus der Bibel, sie ist nicht nur totes Wort, nicht nur Auslegung von irgendwelchen trockenen Texten, sondern sie soll auch Reden Gottes sein. Die Predigt soll aus dem Wort Gottes kommen. So, wenn wir hergehen und sagen, über was predigen wir? Ja, dann nehmen wir uns irgendeinen Text und dann gehen wir nach Schema A, B, C und wir haben das ja gelernt. Wie legt man einen Bibeltext aus? Gibt es ein Fach im Studium, das heißt Hermeneutik, und dann arbeitet man das so ab und dann achtet man noch ein bisschen auf Rhetorik und auf was weiß ich was und am Schluss kommt irgendwie die Predigt raus. Das ist auch okay, aber das, was die Bibel, was das Neue Testament eigentlich möchte oder was das Ziel ist, ist, dass diese Predigt aus dem Wort Gottes kommt. Und zwar nicht nur aus dem Geschriebenen, sondern auch aus dem, dass Gott geredet hat. Und deswegen fragen wir uns immer wieder so, was ist jetzt dran? Was braucht unsere Gemeinde? Was können wir weitergeben, was euch hilft zu wachsen, was euch hilft, in Krisen richtig mit der Situation umzugehen, was euch hilft, stark zu werden, was euch hilft, mehr zu werden wie Jesus. Unser Ziel ist, mehr Menschen. Genau. Und das sind nicht nur die gemeint, die dazukommen, mehr Menschen, sondern es ist auch damit gemeint, dass wir mehr werden wie Jesus, dass mehr von uns mehr werden wie Jesus. So, also, jetzt dieser Punkt, die Bibel. Wir gebrauchen das oft synonym mit der Bibel und wie gesagt, das ist auch nicht falsch. Hat auch damit zu tun, dass praktisch alles, was wir wissen von dem, was Gottes Wort war, eben in der Bibel steht. Wir haben vorher eine Stelle oder zwei, drei Stellen angeguckt, wo die Rede davon war und das Wort Gottes geschah oder das Wort Gottes erging an oder wie auch immer, und da wird vom Wort Gottes die Rede, geredet. Ganz, ganz viel von dem Wort Gottes, oder ganz viel weiß ich nicht, aber ein Teil jedenfalls von dem, was Gott geredet hat, ist gar nicht aufgeschrieben worden. Und das wissen wir demzufolge auch nicht. Das heißt, so das, was wir vom Wort Gottes, nämlich vom Reden Gottes wissen, ist eigentlich eins zu eins das, was in der Bibel steht, weil die anderen Dinge, von denen haben wir gar keine Kenntnis. Und insofern ist klar, und es wird immer wieder gesagt, dass Leute niedergeschrieben haben, Mose hat geschrieben, Jeremia hat geschrieben, Paulus hat geschrieben, so. Das ist auch nicht nur mündlich überliefert. Ist klar, dass wir irgendwann auf den Trichter gekommen sind, naja, Wort Gottes und Bibel, das hat schon eine ganz, ganz enge Verbindung. Paulus selbst bezeichnet seine Botschaft als das Wort Gottes. 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Wir werden nie aufhören, Gott dafür zu danken, dass ihr seine Botschaft, die wir euch brachten, nicht für unsere eigenen Worte gehalten habt. Ihr habt sie als Gottes Wort aufgenommen. was sie ja auch wahrhaftig ist. So, Paulus war, wir haben das immer mal wieder festgestellt, er war, würde ich jetzt mal sagen, nicht von der ganz demütigen Sorte. Der hat schon gewusst, was er da gemacht hat. Und er war schon sehr überzeugt von dem, was er getan hat. Und er sagt hier, das, was ich euch gesagt habe, das war nicht mein Wort, das war das Wort Gottes. Ich weiß nicht, ob ich das so über jede von meinen Predigten schreiben würde, aber Paulus war sich dessen bewusst. Er wusste auch, dass er eine große Verantwortung hat. Und deswegen ist auch vieles von dem, oder das, was er aufgeschrieben hat, vieles von dem, was er gesagt hat, hat er vermutlich auch in seinen Briefen aufgeschrieben, in der Bibel gelandet und wird heute als Wort Gottes, als Schrift anerkannt. In Johannes 10, Vers 25, die wollen wir jetzt nicht lesen, aber da bezeichnet Jesus selbst die Schrift als das Wort Gottes. Er sagt, die Schrift kann nicht gebrochen werden. Und ihr habt doch gehört, was im Wort Gottes steht. Und du merkst, diese Stelle, die sagt so, oder diese Aussage, die Jesus da macht, die sagt uns sehr, sehr deutlich, dass Jesus ebenso die Schrift und das Wort Gottes sehr, sehr eng verknüpft hat oder sogar gleichgesetzt hat. In Römer 3, Vers 2, da lesen wir, allem voran hat Gott dem jüdischen Volk sein Wort anvertraut. Welches Wort hat er ihnen denn anvertraut? Welches Wort hat Gott dem jüdischen Volk anvertraut? Naja, logisch, er hat ihnen die Schrift anvertraut und sie haben die Aufgabe gehabt, diese Schrift über all die Jahrhunderte zu bewahren und immer wieder abzuschreiben und dafür zu sorgen, dass sie eben unverfälscht, unverändert bei uns landet. Und das ist letztendlich das, was da steht. Und so sehen wir, so diese Gleichsetzung von Wort Gottes und der Schrift oder der Bibel, die kommt nicht aus dem luftleeren Raum und ist durchaus auch berechtigt. Wir dürfen also das Wort Gottes oder die Bibel als Wort Gottes bezeichnen und das ist durchaus richtig. Aber was mir und uns schon auch wichtig ist, ist, dass diese Schrift, die bleibt nicht alleine. So, als ich so das angeguckt habe, da war ich erst so ein bisschen verunsichert und dachte mir, müssen wir gucken, dass wir da die Schwerpunkte richtig setzen. Aber dann ist mir eins aufgefallen. Dieses Wort Gottes, wenn es nur ein toter Buchstabe ist, wenn es nur die schriftliche Überlieferung ist, dann fehlt das Leben, dann fehlt ein ganz wichtiger Bestandteil. Und klar, jetzt sagen wir, wir rechnen mit dem Übernatürlichen, wir wissen, dass der Heilige Geist in uns lebt, der dieses Wort lebendig macht, aber das ist eben genau der Punkt. Wenn dieses Wort nur der reine Bibeltext ist, dann bleibt es tot und dann bleibt es Buchstabe und dann ist es letztendlich auch was man dem anderen gern mal vielleicht links und rechts um die Ohren haut oder wo es einfach nur darum geht, Recht zu haben oder ich weiß es besser als du oder ich habe mehr Erkenntnis als du. Aber das, was wir eigentlich wollen, ist, dass dieses Wort Gottes, jetzt habe ich es falsch angefangen, dass diese Schrift Wort Gottes wird, dass es Reden Gottes wird, dass es Gott zu uns sagt. Dass es was ist, was mit Leben erfüllt ist und dass es eben nicht bloß Buchstabe ist. Und deswegen finde ich das so klasse, dass das irgendwie zusammengehört. Und gerade, sei jetzt mal so, in den freikirchlichen, orthodox-gläubigen, rechtgläubigen Gemeinden, da ist das ganz, ganz oft so, dass man das Wort so ganz hochstellt und die Erkenntnis. Und dann gibt es auch noch Gemeinden, die sagen, ja, das Reden Gottes in der Form, wie wir es im Neuen Testament finden, mit Prophetie und so, das hat alles aufgehört. Weil wir haben jetzt ja die Schrift, wir haben die Bibel. Und wir glauben eben, dass das eine zum anderen dazukommt. Und dass es zusammen das Paket ist, was Gott uns geben wollte. Und dass die Prophetie, das Reden Gottes, auch die persönlichen Worte für dich nicht aufgehört haben. Alles muss im Rahmen der Schrift bleiben. Das ist klar. Die Schrift ist der Maßstab, ist der Kanon, ist die Leitlinie, Drehbuch. Das muss da dazu passen. Und wenn du eine Offenbarung bekommst, die nicht dazu passt, dann musst du nochmal nachdenken, ob du da richtig gehört hast. Und deswegen ist es auch so gut, dass wir die Bibel haben, dass wir dieses Reden Gottes, was hoffentlich in unserem Leben immer mal wieder zu uns geschieht oder an uns ergeht, dass wir das prüfen können und einordnen können. Und jetzt möchte ich noch so ein paar Kleinigkeiten über das Wort Gottes, über die Bibel uns sagen. Der erste Punkt ist, Gottes Wort ist ewig. Psalm 119 ist der längste Psalm, den es in der Bibel gibt und ist ein Psalm, wo es nur um das Wort Gottes geht. Und da gibt es 178 oder irgendwie sowas Verse. Und in jedem Vers kommt irgendein Synonym für das Wort Gottes, für das Gesetz, für, also er sagt die Ordnungen, deine Weisungen, deine, ich weiß nicht, was er alles. Also er ist da unglaublich kreativ, kommen immer wieder neue Varianten und es geht immer, immer um das Wort Gottes. Und eins davon, im Psalm 119, Vers 160 ist, dein Wort ist wahr und zuverlässig, Herr, für immer gilt, was du entschieden hast. Wenn du jetzt eine andere Bibelübersetzung hast, steht es vielleicht ein bisschen anders drin, aber der Punkt ist derselbe und im Neuen Testament finden wir dasselbe, das sagt Jesus das nochmal, Matthäus 24, 35, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht, sie bleiben gültig für immer und ewig. Und das ist was, was wir uns gut merken sollten. Unsere Welt ändert sich, je länger, desto schneller. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Bei mir kommt jetzt natürlich auch noch dazu, dass ich schon länger jung bin. Und da passiert sowieso gefühlt alles schneller. Ich weiß noch, früher, da war, wann bin ich endlich volljährig? So, und das hat sich gezogen. Und heute, da sitzt du an Weihnachten vor dem Tannenbaum und denkst dir, wie schon wieder ein Jahr vorbei. Und dann stellst du fest, all das, was noch bis vor kurzem vollkommen unbestritten war, ist heute für die Tonne. Sei das die politische Weltkarte, wo man gedacht hat, man könnte sich auf seine Freunde verlassen und plötzlich stellt man fest, deine Freunde denken nur an sich. Ist ja eigentlich auch kein Wunder. Jeder, der ein bisschen zugehört hat, hätte das eigentlich kommen sehen müssen. Oder ob das gesellschaftliche Veränderungen sind, ob das vielleicht auch in unserem Umfeld Veränderungen sind. Es verändert sich alles so schnell. Und wisst ihr was? Etwas verändert sich nicht und das ist das Wort Gottes. Ja. Das Problem ist bloß, dass je länger das geht, desto mehr wird das Wort Gottes auch im Widerspruch zu irgendwelchen Dingen stehen, die bei uns in der Gesellschaft inzwischen ganz normal sind. Das Problem ist, und das steckt für uns auch in diesem Wert drin, wir können Gottes Wort nicht nach Belieben anpassen. Wir können nicht sagen, ja, das war früher so, heute sehen wir das anders. Wir können unsere Ethik nicht ändern, wie uns das gefällt. Wir sind gebunden durch das Wort Gottes und das ist ewig. Jesus sagt, meine Worte bleiben gültig für immer und ewig. Wenn Jesus sagt, ich gebe euch ein neues Gebot, dass ihr euch untereinander lieben sollt, dann ist das nicht ein Gebot, was morgen wieder geändert wird. So, diese Ethik, ich nenne es jetzt mal Ethik, unsere Wertvorstellungen, die sich in unserer Welt so schnell ändern, die sind gültig und die sind bindend. Und jetzt plaudere ich nochmal aus dem Nähkästchen. Es gibt Fragen, mit denen beschäftigen wir als Gemeindeleitung uns schon seit Jahren mehr oder weniger intensiv. Und wir sagen, ja klar, wir können das jetzt so machen, wie es alle machen. Und wir sagen, nee, wir machen das nicht so, wie es alle machen. Klar, wenn du auf der Autobahn fährst und alle fahren in eine Richtung und du bist der Einzige, der in die andere Richtung fährt, dann sollte man sich schon mal fragen, ob man womöglich selber der Geisterfahrer ist und sich nicht über die anderen aufregen, die alle in die falsche Richtung fahren. Und deswegen ist es für uns natürlich wichtig wahrzunehmen, was sagt denn so der Leib Christi? Was für Tendenzen gibt es da? müssen wir uns da womöglich tatsächlich irgendwie anpassen. Wir sagen, wir verpacken diese unveränderte Botschaft in neue Formen. So, was sind Formen? Was kann man ändern? Was muss man vielleicht ändern? Und was sind Dinge, die dürfen wir nicht ändern? Und wir machen uns diese Entscheidungen nicht leicht. Und von daher, falls du auf irgendwelche Veränderungen wartest, bete einfach, dass Gott redet. Genau. So, 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 16. Für mich eine ganz, ganz wichtige Stelle. Und alle wichtigen Stellen sind Kapitel 3, Vers 16. Nicht alle. Aber so kann ich mir es ganz gut merken. 2. Timotheus 3, Vers 16. Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gottes Geist eingegeben. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, unsere Schuld einzusehen, uns von Grund auf zu ändern und so zu leben, wie es Gott gefällt. So, in der Bibel steht also offensichtlich alles drin, was wir brauchen, um die Wahrheit zu erkennen, um unsere Schuld einzusehen, um uns von Grund auf zu ändern und so zu leben, wie es Gott gefällt. Damit niemand das, was ich jetzt sage, in den falschen Hals bekommt, sage ich es jetzt noch einmal ganz, ganz deutlich. Niemand kommt durch gute Werke in den Himmel. Wenn es hier, ich habe extra die Hoffnung für alle genommen, weil manche Übersetzungen, die haben das so übersetzt, wo ich mir gedacht habe, man könnte das so verstehen, als ob unser ewiges Heil davon abhängig ist, so zu leben, dass Gott uns am Ende in den Himmel lässt. Und das ist eben nicht das, was das Neue Testament lehrt. So, all das, was ich jetzt sage, das hat was mit unserer Lebensführung zu tun, das hat was damit zu tun, ob wir Gott lieben, ob wir ihn ehren. Es hat nicht notwendigerweise damit zu tun, ob wir gerettet sind oder nicht. Aber ich kann auf der anderen Seite auch nicht hergehen und sagen, ja, im Wort Gottes steht irgendwas, aber ja, ja, Gott wird schon. Es wird schon nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ich möchte euch ein kleines Beispiel geben. Wir waren als Familie mal unterwegs in Urlaub nach Tschechien. Weiß nicht mehr genau, in welchem Jahr das war. Ich hätte mich da als Familienvater vielleicht vorher besser erkundigen sollen. Jedenfalls kommen wir an die deutsch-tschechische Grenze, kommen zum deutschen Grenzbeamten. Der guckt sich unsere Papiere an und sagt, von mir aus ist alles in Ordnung. Aber ich sage Ihnen gleich, die Tschechei ist eins von zwei Ländern auf dieser Welt, die im Kinderpass ein Passbild möchten. Und sie haben keins. So, jetzt möchte ich nicht sagen, wir haben gesagt, na, das wird schon. Wir konnten ja auch nichts mehr machen. Wir standen jetzt nur mal in der Schlange von der Grenze. Aber ich glaube, dass viele Leute so durch ihr Leben gehen. Die sagen, ja, der wird uns schon durchlassen, oder? Da wird schon nichts passieren. Der wird schon ein Auge zudrücken. Und dann kamen wir zum tschechischen Grenzbeamten und der guckt sich den Kinderpass an und sagt, biegen Sie hier links ab und dann drehen Sie um und dann fahren Sie zurück nach Deutschland. Ja, Gott wird schon. Nein, Gott wird nicht schon. Gott hat uns vorher gesagt, was er von uns möchte. Und Gott wird nicht schon plötzlich seine Meinung ändern, sondern er hat seine Meinung geäußert. Und die steht in seinem Wort drin. Und daran müssen wir uns orientieren. Wir können nicht sagen, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott... Das ist nicht wichtig, ob du dir das vorstellen kannst. Wichtig ist, was Gott in seinem Wort gesagt hat. Alles andere, würde ich sagen, ist im besten Fall fahrlässig, im schlimmsten Fall einfach blöd. Und deswegen gibt es auch so Punkte, wo wir auch als Gemeinde Positionen haben, die heute irgendwie nicht mehr in die Zeit passen. Egal, was unsere Gesetzgebung sagt, Abtreibung ist nicht nur die Beendigung einer Schwangerschaft. Abtreibung ist die Beendigung eines Lebens. Und das können wir nicht plötzlich sagen, ja, wir haben das jetzt aber anders beschlossen in unserem Land. Nein, Gott hat das so beschlossen und er sagt, meine Beschlüsse sind ewig gültig. Sexualität gehört in die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Das ist das, was Gott in seinem Wort gesagt hat. Wir können nicht sagen, ja, unsere Gesellschaft sieht es inzwischen anders. Und deswegen, so gern wir das täten als Gemeinde vielleicht, dass wir sagen, ja, dann ist nicht mehr so wichtig, dass man heiratet oder wie du deine Sexualität auslebst. Das können wir nicht machen, weil Gott in seinem Wort Richtlinien gegeben hat, die wir nicht verändern können. Geldgier und Geiz, da können wir sagen, ja, das ist bei uns ein Kavaliersdelikt, das machen doch alle. Irgendwie jeder guckt, dass er sein Schäfchen ins Trockene bekommt. Und Geiz ist geil, haben wir inzwischen ja auch gelernt. Aber wir können nicht einfach hergehen und sagen, ja, das ist nicht so wichtig. Und klar, bei den sexuellen Sünden, da sind alle immer gleich, oder bei Mord und Totschlag und sowas. Aber wenn es um Geld geht, da ist die Bibel mindestens, na, weiß ich nicht, aber die ist genauso scharf. Und sagt, hör mal, Geldgier und Geiz sind Götzendienst. Und da können wir nicht hergehen und sagen, ja, wie du mit deinem Geld umgehst, das ist irgendwie nicht so wichtig. Wenn jemand von euch sagen würde, ja, ich habe daheim so einen kleinen Götzen in meinem Wohnzimmer stehen, dann bete ich da immer an. Ich glaube, da wird jeder von uns in der Gemeinde und wir vermutlich als Gemeindeleitung sagen, das geht nicht, das kannst du nicht machen. Aber wenn jemand geizig ist, sagen wir, naja, gut, der hat es halt noch nicht ganz verstanden. Also versteht ihr, was ich damit sagen möchte? Ich möchte jetzt auch nicht irgendwelche besonders schweren Sünden auspacken oder sowas. Aber das ist der Grund, weshalb wir sagen, unsere Ethik, unsere Wertmaßstäbe, die können wir nicht ändern, wie uns das gefällt und wie wir vielleicht am wenigsten Widerstand hätten. Sondern es geht darum, dass wir uns an das halten, was Gott sagt. Und auch im Hinblick dessen, dass wir jetzt gleich Abendmahl miteinander feiern, habe ich noch eine nicht so populäre Stelle rausgesucht, die wir noch kurz miteinander anschauen wollen. 1. Korinther 6, Vers 9 bis 11. Täuscht euch nicht. Menschen, die in sexueller Unmoral leben, die Götzen anbeten, die Ehebrecher sind oder Homosexualität praktizieren, auch Diebe oder Habsüchtige, Trinker, Lästerer oder Räuber, werden keinen Platz im Reich Gottes haben. Und jetzt hört gut zu. Und das sind manche von euch gewesen. Aber durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes seid ihr reingewaschen, seid ihr geheiligt, seid ihr gerecht gesprochen worden. Es geht hier nicht darum, andere zu verurteilen. Es geht nicht darum zu sagen, du bist falsch, hier steht's. Du bist ein Lästerer, du bist ein Räuber, du bist ein Trinker, du bist habsüchtig, du bist homosexuell oder was weiß ich was. Das ist nicht der Punkt, sondern Paulus sagt hier, wir sollen uns von Gottes Wort beurteilen lassen. Und ich muss mich unter dieses Urteil stellen. Ich muss mich vom Wort Gottes beurteilen lassen, nicht ich beurteile das Wort Gottes. Und niemand von uns hat eine weiße Weste. Klar können wir jetzt sagen, naja, also alles, was hier aufgezählt wird, okay, nee, alles gut, bin ich nicht dabei. Er sagt ja auch, sind manche von euch gewesen. Er sagt ja nicht alle. Also okay, ich bin jetzt fein raus. Manche haben zu dieser Aufzählung gehört in Korinth, aber wenn du dann den Rest der Bibel so liest und feststellst, dass das sicher keine ausschließliche Aufzählung war, und wenn wir die Aufzählung dann mit anderen Sünden ergänzen, dann stellen wir plötzlich fest, wir können uns da nicht rausnehmen und sagen, ja, ich bin gerecht und du bist der Sünder. Jesus erzählt mal ein Gleichnis oder eine Begebenheit von einem Pharisäer und einem Zöllner. Und da sagt der Pharisäer, stand da und sagte, oh, und ich gebe den Zehnten und ich mache dieses und jenes. Und der Pharisäer da hinten, boah, bin ja froh, dass ich nicht so bin wie der. Und der Zöllner sagt, Herr, sei mir Sünder gnädig. Und dann sagt Jesus, der Fromme, der sich so viel auf seine Frömmigkeit, auf sein ich bin so perfekt eingebildet hat, der kommt bei Jesus gar nicht gut weg, aber er sagt, der Zöllner, der ging gerechtfertigt von dort weg. Und das ist das, weshalb ich diese Stelle an den Schluss gepackt habe. Mir ist es wichtig, dass wir uns vom Wort Gottes beurteilen lassen. Dass wir kein frommes Theater spielen. Unser Heil ist nicht davon abhängig, auch wenn das hier steht oder man das so verstehen könnte, die werden keinen Platz im Reich Gottes haben. Da könnte man jetzt sagen, naja gut, jemand, der trinkt, der lästert, der Räuber ist, der habsüchtig ist oder so, der wird nicht ins Reich Gottes kommen. Das heißt, der ist nicht gerettet. Ich habe jetzt nicht die Zeit, das in der Breite auszuführen, aber ich denke, es geht hier nicht darum, dass jemand das ab und zu mal macht, sondern dass jemand in dieser Sünde verharrt. Und deswegen glaube ich, dass es schon auch so formuliert ist, dass es eben ein Dieb ist, ein Habsüchtiger, ein Trinker, ein Lästerer, ein Räuber und nicht jemand, der mal was haben wollte, der mal was getrunken hat, der mal gelästert hat oder dem das vielleicht mal passiert, sondern einer, der da drin lebt und vermutlich sich da auch nicht ändern will. Und wenn dein neuer Mensch, den Gott in dir geboren hat, so tot ist oder so wenig Einfluss auf dich hat, dass diese Dinge in deinem Leben sich nicht ändern, dann kann man schon mal die Frage stellen, bin ich eigentlich gerettet? Ist wirklich der Heilige Geist in mir am Wirken oder bin ich nur fromm angezogen? Und deswegen würde ich uns bitten, dass wir diese Zeit des Abendmahls, was wir jetzt haben, dazu nutzen, um uns ein bisschen selber anzuschauen. Aber lass mich eins sagen, es geht nicht darum, wer du warst oder wer du jetzt bist. Das Wichtige ist, was Jesus aus dir gemacht hat oder was er aus dir machen wird oder wo er gerade dabei ist, was aus dir zu machen. Es geht nicht darum, dass du jetzt in dir zusammenfällst und sagst, oh, ich bin so ein schlechter Mensch und jetzt habe ich gedacht, ich bin gerettet und jetzt bin ich irgendwie doch in der Hölle. Jesus bietet dir heute sein Heil an, seinen Bund. Und wir werden das gleich nochmal miteinander lesen und dann werden wir es nochmal sehen, wie das von Gott gemeint ist. Werden wir nicht gleich machen, werden wir sofort machen. Ich bete noch zum Abschluss, damit wir den Stream da nachher beenden können oder schneiden können. Und dann lese ich euch diese Einsetzungsworte. Vater, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Herr, und wir möchten dieses Wort ehren. Wir möchten dein Reden zu uns ehren. Wir möchten darauf eingehen. Wir möchten das tun, was du uns sagst. Wir möchten nicht darüber hinweggehen. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns offene Herzen schenkst. Dass wir bereit sind, dir dahin zu folgen, wo du uns haben möchtest und es zu tun, was du von uns möchtest. Amen.